Die Jahreslosung für das Jahr 2022 kommt ja in diesem Jahr aus dem Johannesevangelium. Und dort sagt Jesus diese bemerkenswerten Worte: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder in einer anderen Übersetzung: Den werde ich nicht abweisen. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich so: Wow, was für eine ermutigende Aussage des Herrn für uns. Das ist ja nicht nur eine Aussage, die man nur im Jahr 2022 nehmen kann, sondern die gilt ja immer. Die hat Jesus ja grundsätzlich gesagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wir können das als eine wirklich ermutigende Zusage für uns für das Jahr 2022 nehmen. Und wir wollen uns mal noch ein bisschen den Gesamtzusammenhang dieses Bibelverses anschauen. Da steckt nämlich noch etwas mehr drin als jetzt nur so der reine Wortsinn. Man könnte ja sagen: Schön, dann habe ich das jetzt auch gehört, aber das war's. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für mich? Und ich habe einige Dinge darin entdeckt, die ich euch heute gerne weitergeben möchte und die wirklich ermutigend sind und die schön sind und die etwas von dem Charakter Gottes zu sagen haben und uns weitersagen. Also das Erste, was wir gerade schon gelesen haben, wenn man diesen Satz so liest, dann finden wir zunächst mal die Aussage, dass jeder zu Jesus kommen darf. Jeder, ohne Ausnahme. Und das ist eine wunderbare Einladung Jesu an jeden Menschen. Er ist auf diese Erde gekommen, um jeden Menschen zu erlösen. Er ist gekommen, um jedem dieses Angebot zu machen: Komm zu mir, wenn du neues Leben empfangen möchtest. Und er wird niemanden abweisen oder wegstoßen, der zu ihm kommt. Das hat er ganz klar gesagt. Und zwar ganz egal, ob es sich um einen Verbrecher handelt oder eine Lügnerin oder einen Steuerhinterzieher oder einen Jähzornigen oder eine olle Klatschbase oder sonst irgendwas. Jeder darf zu Jesus kommen, niemand wird abgewiesen werden. Und Jesus selber hat das ja zu seinen Lebzeiten auf dieser Erde demonstriert. Er hat ja viel Zeit verbracht, genau mit diesen Leuten, mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten, mit Betrügern, mit allen möglichen verkorksten Gestalten, ne? Ebenso wie mit dir und mir. Und deswegen sind wir hier auch genau richtig, wenn es darum geht, dass der Herr sich um verkorkste Gestalten kümmert. Er macht keine Ausnahmen und es gibt kein Ansehen der Person bei ihm. Jeder darf zu ihm kommen. Und das ging tatsächlich auch so weit, dass sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten anfingen zu murren und sich zu beschweren, dass sie Jesus und die Jünger schief angeschaut haben und gesagt haben: Ja, du bist ja ein Freund der Zöllner und Sünder, du bist ja nur mit diesem Abschaum, mit diesem Pakt zusammen und so weiter. Das war ja damals im religiösen Establishment verpönt, ja, die hielten sich ja für was Besseres und wir sind die Frommen und so weiter und das ist da der Plebs und so, ne? Also Jesus, was soll das? Und Jesus hat so auf seine ganz nonchalante Art und Weise geantwortet. Lukas 5 lesen wir das: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ne? Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Also Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Herz Jesu, das Herz Gottes. Und aus diesem Grunde sitzt du heute hier. Aus diesem Grunde können wir hier heute so diesen Gottesdienst feiern. Als du zu Jesus gekommen bist, hat er dich persönlich angenommen, so wie du warst. Er hat dir deine Sünden vergeben, er hat dir neues Leben geschenkt und deswegen kannst du heute hier sitzen. Und ich will das gleich so zum Anlass nehmen und zu sagen: Wenn du heute hier bist und zuhörst, oder wenn du diese Predigt in unserem Podcast hörst oder wenn du das auf YouTube anschaust und du bist noch nicht zu Jesus gekommen, dann entscheide dich heute, das zu tun. Lass diesen Tag nicht einfach vorüberziehen. Ganz egal, wie es jetzt in deinem Leben aussieht, egal wie viel Schuld du angehäuft hast, egal wie viel Ablehnung du durch andere Menschen erfahren hast oder was du anderen Menschen angetan hast, egal wie du dich fühlst, egal ob du dich vor Gott würdig fühlst oder unwürdig fühlst, Jesus empfängt dich mit offenen Armen, wenn du zu ihm kommst. Jesus empfängt dich mit offenen Armen, wenn du sagst: Herr, ja, ich nehme dieses Wort für bare Münze und ich laufe auf dich zu und ich will das haben, was du zu geben hast. Er kennt dich und er nimmt dich trotzdem an und er ist der Einzige, der dir Vergebung gewähren kann und der dich reinwaschen kann und der alles neu machen kann. Der Einzige. Und ich muss dabei immer wieder an dieses Beispiel an diese Geschichte von dem verlorenen Sohn in der Bibel denken. Ihr kennt diese Geschichte alle, aber das ist immer wieder für mich so eindrücklich, weil das so sehr von dem Herzen Gottes redet. So wie der Sohn loszieht und das Erbe des Vaters mitnimmt, sich das vorzeitig auszahlen lässt und den Vater vor den Kopf stößt und den Bruder und das Familienunternehmen irgendwie sogar in Gefahr, in eine Schieflage möglicherweise dadurch gebracht hat. Wie er losgezogen ist, wie er angefangen hat, sein ganzes Geld zu verpassen, Prassen mit Partys, mit Drogen, mit Frauen, mit Autos, mit irgendeinem schönen Leben, was er sich gemacht hat, auf den Bahamas und sonst wo auf der Yacht gefahren, und irgendwann war das Geld zu Ende, irgendwann war das ganze Geld sozusagen verbraten, verprasst, er hatte nichts mehr. Und wie er am Ende dann bei dem wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bei den Schweinen gelandet ist, wie er so einen Hunger hatte, dass er selbst noch vom Schweinefutter was essen wollte, und wo der Besitzer der Schweine gesagt hat, nix da, mein Freund, ja, du kannst zwar hier arbeiten, aber essen darfst du nichts davon und so weiter. Und wie er in sich gegangen ist und gesagt hat, oh Mann, ich gehe zurück zu meinem Vater, da kann ich wenigstens noch als Tagelöhner arbeiten, der wird mich nicht verstoßen. Und wie er dann losgegangen ist und so dieses Bild, wie er beim Vater angekommen ist, und da steht der Vater, hielt Ausschau nach ihm, und da kommt der Sohn, pleite, abgebrannt, das ganze Erbe durchgebracht und so weiter, dreckig, stinkend, wie eine Potsau kommt er da an, und der Vater läuft ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme und begrüßt ihn und sagt, mein Sohn, der tot war, ist wieder lebendig geworden, lass uns ein großes Fest feiern. Und das gefällt mir so, das ist so die Art Gottes, mit uns umzugehen. Egal aus welchem Schweinestall du gerade kommst, egal wie es dir in deinem Leben geht, Gott, Jesus, nimmt dich an, wenn du zu ihm läufst, ohne Bedingung, einfach so. Und das begeistert mich immer wieder zu sehen, wie der Charakter Gottes ist und wie gut es Jesus mit uns meint. Und es liegt an unserer Entscheidung, zu ihm zu kommen. Und gleichzeitig, und das ist so der nächste Aspekt, den ich in diesem Wort hier sehe, wenn ich das so sage, jeder darf zu Jesus kommen, Jesus nimmt jeden an, Jesus weist keinen zurück, das stimmt, aber irgendwie ist auch klar, wenn wir das als Gemeinde den Menschen so sagen, dann kann es durchaus auch leicht dazu kommen und passieren, dass Menschen das Angebot Jesu zwar begeistert annehmen, aber die ganze Dimension dessen eigentlich nicht verstehen, die Bedeutung, die eigentliche Bedeutung dessen nicht erfassen und auch nicht erfassen, was damit noch zusammenhängt. Dann wird das so sein wie so eine nette Zugabe, wie so ein nettes Giveaway, ne? So irgendwo im Laden, ach ja, das nehme ich auch noch mit, so, ne? Schön, danke, empfange ich gerne. Oder vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, so wenn du was im Internet bestellst, ne? Und nach dem Abschluss des Kaufvorgangs geht ja manchmal so ein Fenster auf und dann steht dann, suchen Sie sich noch ein Geschenk aus, ne? So, und dann, weiß ich nicht, kriegst du ein 14-tägiges Probeabo für eine Zeitung oder 5 Unterhosen kostenlos oder irgendwie Gutschein für einen Lippenstift, da freue ich mich immer besonders drüber, so Sachen. Ne? Und dann ist das so wie so ein Giveaway, wie so ein Ding, was man eben auch noch so nebenbei mitnimmt. Aber der Ehrlichkeit halber muss man tatsächlich sagen, dass Jesus uns seine Gnade nicht einfach so hinwirft wie irgendeinen billigen Plunder. So nach dem Motto, komm, nimm auch noch mit, so der billige Jakob, hier, nimm auch noch mit. Sondern dass es tatsächlich für diese Gnade doch Bedingungen gibt. Und jetzt wird vielleicht mancher sagen, na, hab ich's doch gewusst, ne? So erst kommt das billige Lockangebot, ja, alles gratis, alles umsonst, ne? Und dann gehe ich darauf ein und dann wird mir die Rechnung präsentiert, ne? Kriminell abgeschlossenes Abo oder so, ja? Ich möchte sagen, nein, das ist nicht der Fall. Aber die Gnade Gottes ist nicht billig. Warum? Wir dürfen nie vergessen, dass unsere Annahme bei Gott, dass dieses Angebot, was Jesus uns macht, diese Vergebung unserer Sünden, unsere Rechtfertigung, Jesus alles gekostet hat. Das feiern wir und das verkünden wir auch im Abendmahl, was wir gerade gefeiert haben. Das ist keine billige Gnade, das ist nicht kein billiges Ding, was Jesus einfach so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Das hat ihn alles gekostet. Und er starb einen stellvertretenden Opfertod für uns am Kreuz. Und deswegen sagt die Bibel auch an vielen Stellen, wir sind um einen Preis erkauft worden. Um einen teuren, um einen hohen Preis. Wir sind erkauft worden von Christus, von Gott. Und die Gnade, die Gott uns in Jesus Christus anbietet, ist demzufolge keine billige Gnade. Und wir dürfen sie auch deswegen nicht so anbieten, sondern wir müssen den Leuten sagen, hey, damit ist etwas verbunden, etwas, was in deinem Leben geschehen muss und geschehen soll und wird. Was sind also die Bedingungen, wenn ich es mal so nennen darf? Ja? Das Erste, ich habe es gerade schon gelesen aus dem Lukas-Evangelium. Jesus sagte, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist das Erste, die erste Bedingung, wenn du so willst. Ja, wir alle sind Sünder. Wir alle sind nicht gerecht vor Gott. Keiner von uns kann sich vor Gott stellen und sagen, ja, ich habe immer irgendwie gut gelebt, ich habe nie was Böses getan und so weiter, habe nie meine Katze gequält und so und deswegen musst du mich doch irgendwie annehmen. Nein, die Bibel ist ganz klar, niemand von uns ist gerecht vor Gott und kann aus seiner eigenen Gerechtigkeit heraus vor Gott gerechtfertigt dastehen. Wir alle entsprechen nicht den Maßstäben Gottes. Wir alle sind getrennt von Gott. Wir sind Sünder und Jesus sagt, er ruft Sünder zur Buße, zur Umkehr. Dieses Wort Buße ist so ein bisschen so ein antiquiertes Wort. Was bedeutet das? Das griechische Wort Metanoia bedeutet nichts anderes als Umkehr, Sinnesänderung. Das hat das damit zu tun, dass wir heute in diese Richtung schauen und morgen in die andere Richtung, dass wir uns umdrehen. Damit ist gemeint eine Änderung des Denkens, eine Änderung der Herzenseinstellung. Das ist das, was Jesus hier sagt. Buße zu tun bedeutet, dass wir vor Gott bekennen, dass wir an ihm, dem allein heiligen Gott, gesündigt haben und schuldig geworden sind und dass wir es nicht schaffen, aus eigener Kraft, aus eigenem Gutsein, das zu überwinden, dass wir Jesus dafür brauchen. Und es bedeutet auch, dass wir die Sünde, der wir bisher so vor uns hingelebt haben und die wir vielleicht auch geliebt haben, dass wir sie lassen. Dass wir uns entscheiden und sagen, ich beginne mit Jesus ein neues Leben und diese Dinge werden anders. Und dass wir bereit sind, in diesen Prozess der Veränderung einzutreten. Das ist, glaube ich, ein Stück Preis, den es kostet, die Bereitschaft, in diesen Prozess der Veränderung einzutreten und zu sagen, mein Leben bleibt nicht so, wie es ist, es wird sich einiges verändern. Paulus schreibt dazu im Römerbrief, Römer 12, Vers 3, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Diese Verwandlung durch die Erneuerung des Sinnes ist ein Prozess, dem wir uns stellen müssen. Ohne diesen Prozess geht das nicht. Wir sollen das aber auch nicht selber tun, indem wir uns alles verkneifen, was Spaß macht. Das ist ja meistens so die landläufige Vorstellung. Ne? So, dann kommst du so zu Jesus oder gehst in die Kirche und dann darfst du das, was Spaß macht, nicht mehr tun. Ne? So, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern der Heilige Geist führt uns durch diesen Prozess der Verwandlung, der Veränderung, der Erneuerung unseres Sinnes. Und der benutzt dazu das Wort Gottes, die Wahrheit über Gott, über uns selber, über alle Dinge, dieses Wort Gottes, das den Prozess nährt und befeuert. Darf also ein Ehebrecher zu Christus kommen? Ja, absolut. Wird er als Kind Gottes im Ehebruch bleiben? Nein, auf keinen Fall. Darf ein Lügner zu Christus kommen? Ja, auf jeden Fall. Wird er als Kind Gottes in der Lüge verharren? Nein, auf keinen Fall. Und auf diesen Veränderungsprozess dürfen wir und müssen wir uns einlassen. Jesus empfängt uns mit offenen Armen und dann ist es an uns zu sagen, Herr, und du darfst mit meinem Leben machen, was du möchtest. Und das kostet einen gewissen Preis. Es gibt einen Herrschaftsanspruch Jesu auf unser Leben. Und dieser Herrschaftsanspruch Jesu, der ist ziemlich umfassend. Ich lese dir mal einen unbequemen Bibelvers dazu vor. Lukas 9, Vers 23 und 24. Da sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Eine ganz klare Ansage Jesu. Es geht Jesus hier um das Leben, das nur er zu geben hat, das wir nur von ihm bekommen können und das aber einhergeht mit einer Selbstverleugnung unseres eigenen Lebens und Strebens. Jesus sagt, wer sein eigenes Leben erhalten will, der wird das verlieren. Das heißt, der wird das wahre Leben nicht finden können. Der wird nicht darin gehen können. Und ich weiß, dass sowas in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt nicht gerne gehört wird. Ja, Selbstverleugnung. Was? Ich soll mich selbst verleugnen? Nee, es geht doch eigentlich um Selbstverwirklichung und Selbstfindung und Selbstoptimierung und so weiter. Ja, das ist das Motto, nicht Selbstverleugnung. Was soll das? Oder dass Leute sagen, was? Jesus hat einen Herrschaftsanspruch auf mein Leben. Das kann nicht sein. Ich bin mein eigener Herr. Ich lasse mich von niemandem beherrschen. Ich lebe nur genau das, was ich will und was ich für richtig halte und was ich sehe und alles andere interessiert mich nicht. Das Problem ist, mit dieser Haltung wird es keine Veränderung in unserem Leben geben. Jemand Soziologe oder ein Psychologe hat mal gesagt, das wird dazu führen, dass wir eine Gesellschaft von Kindern im erwachsenen Körpern bleiben. Das heißt, Veränderung wird nur geschehen, wenn wir Veränderung zulassen. Wenn wir zulassen, dass Dinge in unserem Leben passieren und dass wir auch Dinge in unserem Leben tun, die nicht unbedingt dem entsprechen, was wir immer für gut, für richtig, für toll und so weiter halten. Wo es nicht darum geht, uns selbst zu verwirklichen, sondern wo wir sagen, das, was Jesus will, steht über dem, was ich will. Und das ist manchmal unangenehm, das kostet uns manchmal was. Aber nur so werden wir Veränderungen in unserem Leben erfahren. Ansonsten bleiben wir für immer Kinder. Und wenn wir Menschen diesen Anspruch Jesu nicht vermitteln oder wenn wir das selber nicht verstehen und auch nicht leben, dann werden wir Jesus immer nur als so eine Art Sahnehäubchen in unserem Leben haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, als nettes Giveaway, der auch noch irgendwie da ist, aber was eigentlich mit meinem Leben ja schon was zu tun hat, aber keine wirkliche Kraft entfaltet. Dann wird Jesus immer nur so ein schöner Zusatz sein, nach dem Motto, ich lebe mein Leben weiter wie bisher mit all meinen sündhaften Gedanken und Strebungen und meinem Willen und so weiter. Und als Zusatz erhalte ich noch in Jesus das ewige Leben. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Die Verkündigung der guten Botschaft ohne diese Wahrheit, ohne die Wahrheit, dass die Berufung durch Jesus echte Konsequenzen für unser Leben hat, führt uns in eine Sackgasse. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer hat ein paar ziemlich harte Worte dazu gefunden. Ich habe das neulich, bin neulich wieder darauf gestoßen, auf diese Aussagen. Das hat mich doch ganz schön bewegt und berührt, weil das unangenehm ist, was er uns sagt, aber wahr. Er spricht hier über billige Gnade, über das, was ich euch eben geschildert habe. Und in seinem Buch Nachfolge, da schreibt Dietrich Bonhoeffer, in dieser Kirche, und er spricht jetzt über seine Kirche, aber ich glaube, das kann man anwenden auf jede Kirche, kann man auch auf unsere anwenden. In dieser Kirche, also die Kirche, die billige Gnade verkündet, findet die Welt eine billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Autsch, das tut weh. Ne? Also Dietrich Bonhoeffer spricht hier davon, dass diese billige Gnade, diese Botschaft, dass die Nachfolge Jesu keine Konsequenzen hat, mich nichts kostet, mich nicht verändern wird, dass es letztendlich nichts anderes ist als ein Zugleistern, als ein religiöses Bedecken von irgendwelchen Sünden und Dingen und ein sich hinbiegen und ein künstliches Rechtfertigen von Sachen, warum ich die Dinge trotzdem tun kann, warum Gott trotzdem nicht so ist und wieso das Wort Gottes in diesem speziellen Fall für mich nicht gilt und so weiter und so fort. Das führt zu nichts. Und die Folge solch einer billigen Gnade, die Folgen sind Bekehrungen, die keine Kraft in dem Leben von Gläubigen freisetzen, die eine Entscheidung getroffen haben, aber wo sich nichts verändert und wo die Kraft Gottes nicht sichtbar ist und nicht wirksam ist. Und ein Glaube, der bei geringsten Widerständen zusammenklappt, Glaube, dass der Herr möchte, dass wir auch in herausfordernden Zeiten in unserem Glauben feststehen, dass wir uns nicht bewegen lassen, dass wir im Sturm nicht hin und her geworfen sind, sondern dass wir an Jesus festhalten, nicht aus eigener Kraft, sondern dass wir an Jesus festhalten und sagen, Herr, und ich lass nicht los, egal was passiert, und dass wir da durchkommen. Und die Folgen solch einer billigen Gnade kann im Extremfall sogar sein, dass wir uns in einer falschen Sicherheit wiegen. Dass wir sagen, ja, aber ich habe doch mein Leben Jesus gegeben. Ich habe doch eine Entscheidung getroffen. Ich habe doch ein Gebet gesprochen. Was soll das jetzt alles? Jesus möchte mehr. Jesus möchte dein und mein ganzes Leben. Und so sehe ich in diesem Wort dieser Jahreslosung die Aussage, dass jeder, der mit einem bußfertigen Herzen zu Jesus kommt, jeder, der bereit ist zu sagen, Jesus, ich schaff's nicht, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung und gleichzeitig sein Leben der Herrschaft Gottes unterstellt, dass der von Jesus nicht abgewiesen wird. Eine tiefgehende Wahrheit. Und in diesem Zusammenhang sehe ich noch einen Punkt. Wir erleben ja trotz allem, auch wenn wir es noch so ernst meinen und Jesus wirklich nachfolgen wollen, erleben wir doch immer wieder, dass wir irgendwo in die Sündenfalle tappen, dass uns irgendwelche Dinge passieren, die wir eigentlich nicht wollen, wo wir in alte Sachen zurückfallen, wo wir stolpern, wo wir herausgefordert sind und so weiter. Paulus beschreibt es in seinem Brief an die Galater so, Galater 5, Vers 17, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, also da ist ein Kampf, der da vor sich geht, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn wir in unserem Leben feststellen oder in Bereichen unseres Lebens feststellen, dass wir irgendwo in Sünde gefallen sind, dass wir Sachen nicht geschafft haben und so weiter, dann ist die Antwort darauf nicht von Jesus wegzulaufen, sondern zu Jesus hinzulaufen. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt. Er hat uns Menschen gerufen und hat gesagt, kommt zu mir her, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn wir in solchen Situationen nicht von Jesus weglaufen, sondern zu Jesus hinlaufen, dann werden wir die Gnade Gottes erleben und erfahren. Dann werden wir Vergebung erfahren. Dann werden wir erleben, wie der Herr sich uns unserer Schwachheiten und so weiter annimmt, wie er uns vergibt und wie er uns wiederherstellt. Es geht also darum, dass wir nicht die Richtung verpassen, sondern dass wir immer in die richtige Richtung gehen. Und das tut er aus seiner Gnade heraus. Und ich will dir sagen, durch die Gnade Jesu hast du die Nachfolge begonnen und durch die Gnade Jesu sollst du sie auch beenden und sollst du sie auch fortführen. Und Jesus gibt uns die Zusage, dass der Weg zu ihm frei ist, auch wenn wir fallen und sündigen sollten. Jesus sagt zu dir, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und es geht darum, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir ihn um Vergebung bitten, wenn sowas passiert ist und dann mutig und fröhlich unseren Weg weitergehen. Aber nicht von Jesus weglaufen, sondern zu ihm hingehen. Und das Letzte, was ich dir sagen will, wenn man diesen Satz so liest, dann ist es ja zunächst mal die Zusage Jesu, dass jeder zu ihm kommen darf. Und dass das auch offensichtlich der Wille Gottes ist. Aber die Frage ist, kommt denn auch jeder zu Jesus? Offensichtlich nicht. Es laufen noch genug Leute rum, die vielleicht noch nie was von Jesus gehört haben. Das liegt daran, dass der Mensch ohne Christus geistlich tot ist in seinen Sünden. Und jemand sagte mal, Tote können sich nicht selbst zum Leben erwecken. Sie brauchen dazu die Kraft Gottes. Sie brauchen dazu das Wirken Gottes. Jesus hat in Johannes 6, Vers 44 gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Es braucht also dieses Ziehen Gottes in unserem Leben. Es braucht eine Offenbarung, ein Wirken des Heiligen Geistes, damit wir Jesus überhaupt kennenlernen können, erkennen können, damit der Mensch überhaupt in die Lage versetzt wird, sich für Jesus entscheiden zu können. Und dann muss er natürlich diese Entscheidung treffen, das stimmt schon. Aber ihr Lieben, dafür können und müssen wir beten. Wir müssen für Menschen beten. Und ich weiß das noch aus meinem eigenen Leben. Ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt. Bevor ich mich bekehrt habe, bevor ich Jesus kennengelernt habe, haben meine Freunde, meine damaligen Freunde, Klassenkameraden, die schon Jesus nachgefolgt sind, für mich gebetet. Die haben mir hinterher erzählt, ja, weißt du, wir haben wochenlang für dich gebetet, dass du den Durchblick kriegst, dass du Jesus erkennst, dass du irgendwas von dem, was wir dir sagen, verstehst und so weiter. Und das war wirklich so. Ich habe mich hinterher gefragt, wie bin ich denn auf die Idee gekommen, mein Leben Jesus zu geben? Wie bin ich denn auf diesen Gedanken? Gut, meine Freunde haben mir davon erzählt, aber wieso habe ich diese Entscheidung getroffen? Und heute weiß ich warum, weil der Heilige Geist mich gezogen hat, weil meine Freunde für mich gebetet haben. Und ihr Lieben, so können wir beten für die Menschen um uns herum und so können wir Fürbitte tun für die Leute, die uns nahestehen, für unsere Freunde, Kollegen, Familienmitglieder und so weiter. Der Herr fordert uns auf, dafür zu beten. Und auch wenn du vielleicht schon lange für bestimmte Menschen betest und das so aussieht, als ob nichts passieren würde, Gott gibt nicht auf und gib du auch nicht auf, sondern bete weiter. Und dieses Wort aus dem Johannesevangelium gibt uns auch die Zuversicht, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Ja, das ist auch schön. Also du bist ja auch hier, ja, das heißt, du warst auch kein hoffnungsloser Fall bei Gott und es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und ich muss immer wieder daran denken, an einen Mitstreiter, der damals mit mir im theologischen Seminar war, ich glaube, ich habe auch schon mal über den erzählt, das war so ein Typ, der war ein hoffnungsloser Fall, also nach menschlichen Maßstäben. Der war Zuhälter, der wohnte in Bochum, der war immer bewaffnet, der war immer unter Strom, der war drogenabhängig, alkoholabhängig, der war ganz tief in okkulten Sachen verstrickt, der war gewalttätig, der war bösartig, der war wahrscheinlich auch dämonenbesessen und so weiter. Und dieser Typ, der lag eines Tages mit zwei seiner Pferdchen im Bett in seinem Bordell und die Hütte fing an zu brennen. Das Bordell ist abgebrannt und als sie aufgewacht sind, war es schon zu spät. Sie kamen nicht mehr zur Tür raus und der ist durch die geschlossene Fensterscheibe aus dem ersten Stock rausgesprungen, ist auf die Straße geklatscht und lag da unten mit entsprechend zerschmetterten Knochen. Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und um die Geschichte kurz zu machen, im Krankenhaus hat er eine Krankenschwester kennengelernt, die Jesus kannte. Und sie hat zu ihm gesagt, mein lieber Mann, also ja, war nicht, die haben hinterher geheiratet, das stimmt, aber sie hat ihm wahrscheinlich genau dasselbe gesagt, was ich euch jetzt auch gesagt habe und was wir hier aus dem Wort Gottes gehört haben. Sie hat zu ihm gesagt, du musst Buße tun, du musst umkehren und du musst dieses Leben, was Jesus dir anbietet, ergreifen und dann kann etwas völlig Neues passieren. Und das hat er gemacht und sein Leben hat sich verändert und er ist dann später zum Seminar gegangen und so weiter und hat das Evangelium gepredigt und so weiter und so fort und hat eben auch diese Krankenschwester noch geheiratet und er hat ganz, ganz, ganz viel in seinem Leben verändert und wieder gut gemacht. Und an solchen Geschichten sehe ich, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Wenn einer hoffnungslos war, dann der und Gott hat ihn erreicht auf eine Art und Weise, wie wir uns das niemals hätten ausdenken können. Und das ist so ermutigend und ich möchte dich auch ermutigen, hör nicht auf, für die Menschen um dich herum zu beten, für die, die dir wichtig sind, für die, die Gott dir aufs Herz legt. Gott wartet darauf und arbeitet daran, dass die Menschen zu ihm kommen. Preis dem Herrn. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Jahreslosung ermutigt uns, den hoffnungsvollen, positiven Blick, den Gott auf uns und auf die Menschen um uns herum hat, einzunehmen. Jeder darf und soll zu Gott kommen. Gott möchte das. Er wartet auf uns. Er wird niemanden abweisen. Und jeder, der mit einem bußfertigen Herzen zu Jesus kommt, wer sein Leben unter die Herrschaft Gottes stellt, der wird von Jesus nicht abgewiesen werden. Behalte die eingeschlagene Richtung immer bei, auch wenn du merkst, oh Mann, da bin ich irgendwo gestrauchelt oder es wird schwierig in meinem Leben. Behalte die eingeschlagene Richtung immer bei, immer hin zu Jesus, niemals weg zu ihm und auch niemals weg von der Gemeinde. Gott wartet darauf und arbeitet daran, dass mehr Menschen zu ihm kommen und dazu benutzt er unser Gebet und unsere Fürbitte. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen.